Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 20. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, Nils, aber das war heute hier wieder ein bunter Blumenstrauß, würde ich sagen. Und es wurde philosophisch am Ende. Wir haben quasi ergründet, warum Nils Görke Bock auf Leistung hat und jedes Mal eine Bestzeit vor einer geilen Erfahrung vorziehen würde. So fasse ich es jetzt mal einfach zusammen. Und warum das schon in der Kindheit bei ihm verankert ist. Das ist, also wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr euch den Podcast anhören. Und wir haben noch so eine Überlegung gemacht. Mal gucken, ob die stattfinden wird. Aber also wir haben uns überlegt, es sollte ein Pushing Limits Federballturnier geben. Und das hat auch mit Off-Season-Aktivitäten von Nils zu tun. Und am Ende haben wir nochmal über den Ironman 70.3 Lanzarote gesprochen. Habe ich was vergessen, Nils, oder willst du noch irgendwas ergänzen?
Ich glaube, du hast ganz, ganz viel vergessen, weil das war wirklich ein extrem, extrem bunter Ritt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, bevor der Podcast losgeht, dass die Off-Season Beachvolleyball, Federball, Badminton Challenges mit Ralf Eggert das Crazyste war, was ich in meiner sportlichen Laufbahn gemacht habe. So viel dazu. Aber ich war wirklich auch überrascht.
Alter Langweiler.
Ja, ganz, ganz schlimm. Spießer, habe ich ja gesagt. Furchtbarer Spießer. Ja.
Es ist jetzt offiziell. Ich überreiche dir den Pokal.
Was der Podcast für eine Wendung genommen hat. Deswegen hört rein. Bevor wir damit starten, geht's aber ab in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert, also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen, bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn. Und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir mittendrin im Triathlon-Chat, Nick. Erste Frage, die muss einfach kommen. Wir haben heute den 16. bei Aufnahme. Wie geht's den Haxen?
Ja, gestern habe ich dir noch geschrieben und auch in der Insta-Story gesagt, war richtig geil. Ich hatte so eine richtig gute Laufbeine. Man musste mich so irgendwie so auf einmal 440 Kilometer und dann, die Beine wollten so richtig wie so ein Rennpferd. Ich meine, du kennst das ja. Und dann habe ich schon gedacht, oh, nee, nicht laufen lassen, das wäre jetzt dumm. Und musste mich schon so richtig bremsen und war dann trotzdem immer noch so mit 450 unterwegs, obwohl ich eigentlich 5er Schnitt laufen wollte. Hab dann aber gedacht, ja gut, ne, wenn es läuft, dann läuft. Und den Preis habe ich natürlich direkt heute Morgen bezahlt. Und ich dachte, ich laufe direkt früh morgens, dann ist alles erledigt, 16 Kilometer. Bin losgelaufen und gemerkt, ui, da war doch ganz schön schwere Beinchen. Vielleicht war gestern also doch ein bisschen zu fix. Also bei so einer Challenge geht es ja wirklich auch um Kräfte sparen, um Pacing und keine Dummheiten machen. Und das
du
war
musst
gestern
von Tag
definitiv
zu Tag
keine,
denken.
Ja, das war keine Dummheit gestern, aber das ist, ob du halt 4,45, 4,40er mal zwischendrin hast oder alles straight 5,0 läufst, ist halt einfach für die Beine am Ende dann doch ein Unterschied.
Ja, wobei ich glaube ja, dass so eine gewisse Tempovariation wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Also energetisch gesehen meinst natürlich. Du? Ja, du musst ja auch an die Birne denken. Also du kannst ja jetzt nicht 100% der
die
Kilometer
ja, aber, na, das stimmt,
im Fünfer Schnitt abschlappen. Also du musst ja so ein bisschen, hast du, das habe ich mich gestern gefragt, du hast ja angekündigt, du willst ein Gel nehmen. Hast du es wirklich gemacht oder hast du es vergessen?
Habe ich. Ich habe die letzten 3 Tage immer bei Kilometer 8 ein Gel genommen.
Also roundabout noch 40 Minuten.
Ja. Und das war ja auch richtig gut. Also das habe ich schon gemerkt, schön auch mit Koffein, ne? Da kriegst du immer noch so einen richtigen Kick. Richtig geil. Also das hat mir wirklich viel geholfen. Das ist, das war eigentlich das Wichtigste und der wichtigste Trick, dass ich da schön so ein Koffein-Gel mir reingedonnert habe. Normales Gel hätte es wahrscheinlich auch getan, aber das war geil, das hat was gebracht. Das ist,
ja, gut, du bist ja
jetzt auch weiter. Ja?
Du bist ja jetzt auch bei einer Stunde 20. Wenn du 5er Schnitt durchläufst, ja, jetzt. Bist du heute eine Stunde 20 gelaufen? Also da kann man schon mal Long Run sagen. Ab
jetzt
übermorgen
sind
es immer 90 Minuten und ich gehe jetzt eigentlich
dann
auch nicht
dann
mehr davon aus.
Mit.
Ja, wollte ich gerade sagen. Eigentlich würde ich jetzt schon, wenn du nach 40 anfängst, musst du ja nach 60, 70 spätestens eigentlich das zweite nehmen.
Ja, deswegen heute ging es noch so, ne? Das war dann gut, nach 8,1 und dann 16 gelaufen. Also, oder nach 8,5 habe ich es, glaube ich, genommen, irgendwie so. Aber da hätte dann jetzt eigentlich schon bei 16 wieder ein zweites kommen müssen. Und das werde ich dann ab morgen machen.
Aber bist du denn noch reingekommen in den Lauf oder war der wirklich die ganze Zeit so von Anfang
bis zum
Ende
10? Ja, ich bin halt 5,05, 5,10 und so gelaufen. Und von der Birne her war der total okay. Aber so, ich habe die Füße halt nicht vom Boden weggekriegt. So, die Waden werden langsam so ein bisschen zu, gehen zu. Aber also nicht jetzt zu, ne, sondern so dieses. Ich bin heute Morgen schon 3 Stunden Rad gefahren mit ein bisschen Druck und hatte dann 3 Stunden
ja,
Pause
ja, ja.
Und dann habe ich abends noch einen Lauf. So habe ich abends noch einen lockeren Zehner. So fühlt sich's gerade an.
Ja.
Also absolut manageable, absolut manageable und total okay, aber halt so nicht mehr wie jetzt die Tage vorher, wo so, ja, ist was passiert? War was? Jetzt merkst du schon, aber ja, war was. Jetzt, also die,
jetzt
sagen wir es, wie es ist. Die Challenge fängt jetzt an.
Genau.
Ich habe mir heute auch das erste Mal Gedanken gemacht, ob ich's durchziehe oder ob ich es nicht schaffe.
Ach, na klar ziehst du es durch. Also die Gedanken dürfen ja gar nicht kommen. Also
ja, aber
nee,
ist doch egal. Die hatte ich heute. Also nicht so Zweifel, dass ich keinen Bock habe oder so, dass ich es nicht durchziehe, sondern so, ey, schaffe ich wirklich diese letzten 29, 30, 31? So 28 habe ich schon mal gemacht, weiß ich, schaffe ich. Und da war es aber so auch, bis Kilometer 20 ist ja alles okay. Auch wenn du ein bisschen müde bist von den Beinen und so, dann geht das. Aber dann denkst du dir, ja, noch 8 Tage, noch 7 Tage, noch 5 Tage, das geht dann. Aber dann sind es halt noch 11 Tage.
Ja, ich meine, das Krasse ist halt auch bei diesen 3 Tagen, wo du jetzt halt sprichst von 29, 30, 31.
90 Kilometer.
Das finde ich eher so, wenn du so denkst, naja, komm, die 3 Tage. Aber wenn du dann sagst, ja, komm, nochmal 90 Kilometer. Das ist halt echt das, was so ein bisschen hart ist. Aber unter uns Gebetsschwestern, machst du den gleichen Fehler wie Dezember Flashback 21? Du kommst ins Trainingslager und hast als Profiathlet, warst du damals, du hast die Lizenz schon gelöst, ein paar Schuhe dabei. Wie viele Schuhe läufst du zurzeit?
Ich bin jetzt eingelaufen, aber ich starte jetzt quasi zu variieren. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht im Februar. Aber jetzt, ja, ob du jetzt jeden Tag einen 10er oder 8 oder 12
läufst. Nee, trotzdem,
oder
so, musst du machen. Ist noch nicht so wichtig. Musst du machen. Doch.
Interessanterweise habe ich das ja bei der letzten Februar-Challenge auch gemacht oder gesagt und habe es dann am Anfang immer gemacht und bin halt ab Kilometer 14 habe ich so meinen Schuh gefunden, der sich am besten angefühlt hat und bin halt ab Kilometer 14 bis zum Ende einen Schuh gerannt.
Ich glaube trotzdem, dass es definitiv Sinn macht, weil es ist wirklich so, gerade auch je weicher der Schaum ist und die werden ja immer weicher, desto mehr Erholung in Anführungsstrichen brauchen die einfach. Und wenn du halt anderthalb Stunden lang mit dem Schuh läufst und du läufst dann am nächsten Tag wieder, ist der auch noch platt. Der Schuh ist genauso platt wie deine Muskeln. Der Foam ist noch nicht wieder so gelockert, sage ich mal. Und vor allem, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, du hast halt immer 100% die gleiche Bewegung. Und das ist halt für den Bänder- und Sehnapparat, ist das halt einfach nicht gut. Und wenn du dann halt einen anderen Schuh läufst, du musst halt irgendwie gucken, also ich weiß genau, was du meinst, jeder hat so seinen Lieblingsschuh, den er eigentlich immer, gerade bei diesen lockeren Läufen rausholt.
Hilft das mir, wenn ich den nochmal hole? Wenn ich den Schuh zweimal habe? Müsste ja auch richtig funktionieren.
Das Gelbe vom Ei ist es eigentlich nicht.
Also nein, definitiv ich besser als... Ich habe ja noch ganz viele Schuhe und auch andere, die ich gerne laufe, aber also das ist irgendwie ist bei mir so eine Challenge immer echt viel Kopfsache, muss ich sagen. Und naja, gesund klar, ist das eh nicht. Also gesund ist das eh nicht. So, dann brauchst du auch mir nicht jetzt kommen mit diesem, ja, für deine Bänder und Sehnen wäre es gesünder, wenn du die Schuhe rotierst. Ja, kann sein, aber geil für dieses Bänder und Sehnen ist die ganze Scheiße, die ich hier mache, auch eh nicht. Also.
Nee, aber das weißt du ja, dass ich da kein Fan bin von diesen Dauerläufen jeden Tag. Das ist ja kein Geheimnis.
Eigentlich, bevor wir jetzt hier über uns verlieren in Schuhe und so, ich werde deinen Rat annehmen und versuchen zu rotieren, solange mein Kopf und mein Gefühl das zulässt. Vielleicht laufe ich aber auch wieder den gleichen Schuh. Du wirst es ja sehen. Ja, genau. Ich werde dich auch nicht daran erinnern. Täglich bitte, täglich.
Ja, genau. Und das ist auch wirklich krass. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele ambitionierte Athleten, egal ob Läufer oder Triathlet, das auch immer noch nicht so verinnerlicht haben. Die laufen wirklich minimal viermal pro Woche, teilweise auch fünfmal pro Woche. Und wenn du denen dann sagst, ey, ihr braucht mindestens zwei Paar Schuhe auch im Training und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Komfortschuh und einen Schuh für die schnellen Einheiten, die laufen halt einfach wirklich 100% immer den gleichen Schuh. Und das ist natürlich Gift, weil du halt wirklich immer einfach 100% genau die gleiche Bewegung hast. Deswegen macht es eigentlich auch Sinn, den Hersteller zu wechseln, wobei die Hersteller ja auch mittlerweile alle eigentlich zwei, drei Schuhe haben, die so für Long Slow Runs sind und die dann trotzdem unterschiedlich sind. Und das macht wirklich gerade, wie gesagt, was die Bänder und Sehnen, den Apparat anbelangt, macht das total Sinn, dass du halt immer so minimal andere Belastungen hast, was dann schon dafür sorgt, diese Mikroverletzungen, die natürlich das Problem werden können, wenn man sowas Beklopptes macht, wie du jetzt, die zu verhindern. Das ist eigentlich so der Gedanke dahinter. Aber logischerweise hat natürlich auch jeder seinen Wohlfühlschuh, das ist ganz klar.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Und den ziehst du irgendwie am liebsten an, auch wenn es dann härter und länger wird und so, dann greifst du auch wieder noch viel, viel eher zu den Schuhen, wo du weißt, auf den habe ich auch Bock und da habe ich gerade Bock drin zu rennen. Das variiert ja auch immer, so was gerade der Lieblingsschuh ist. Und es ist ja auch manchmal so, da hast du den gleichen Hersteller, das gleiche Modell, aber dann halt von Version 7 geht's auf Version 8 oder von Version 14 auf 15. Und auf einmal ist der Schuh komplett anders und du denkst, was habt ihr mit meinem Schuh gemacht? Seid ihr bescheuert? So, ihr habt mir meinen Schuh kaputt gemacht. Das ist immer wieder passiert das, wo du denkst so, ey, ich habe meinen Schuh gefunden. Das ist einfach die geilste Schlappe. Und dann auf einmal kommt statt einem weichen Upper ein hartes, was dir die Socken aufreibt und du läufst in eine Blase und oder der Schaum wird härter oder weicher oder keine Ahnung was. Und du denkst nur, warum? Nimm einen anderen Schuh und mach den kaputt, aber nicht meinen.
Ja, das ist leider wirklich so. Was du natürlich überlegen könntest, das wäre dann wahrscheinlich aber doch eher ab nächster Woche relevant, wobei du bist dann tatsächlich schon bei 23 Kilometern. Ich meine, das sind dann echt schon Long Runs, weil da bist du dann fast auch schon bei 2 Stunden.
Auch 16 war heute schon Long Run, sorry, dass ich dir das so sagen muss.
Ja, aber es ist ja noch, ist ein Unterschied, ob du von 90 Minuten oder von 2 Stunden sprichst. Der Unterschied ist ja schon gewaltig. Aber was ich sagen wollte, ist, du kannst natürlich auch überlegen, ob du dann halt echt mal auch die schnellen Schuhe nimmst, also ob du vielleicht dann doch ein, zwei Mal irgendwie Carbon-Schuhe einsetzt, damit du halt dieser muskulären Ermüdung entgegenwirkst, oder hast du Schiss, dass du die Waden kaputt haust?
Ja, da habe ich Schiss vor. Ich habe vor meinen Waden Angst, die ich ja jetzt schon merke. Weil, ja, man müsste es mal probieren.
Komm, morgen machst du es.
Ich,
Morgen sind nur 17. Morgen sind nur 17. Das ist ein kleiner Jog im Stadtwald. Im
aber Park. Ich habe jetzt keinen Carbon-Schuh hier, der genug Dämpfung noch zusätzlich mitbringt. Also nichts, womit es Sinn machen würde.
Kein Wunderschuh, ja, da macht es keinen Sinn. Also einen harten Carbon-Schuh zu laufen ist schon.
Ja, ich habe nur einen harten Carbon-Schuh hier und das macht gar keinen Sinn.
Nein, das macht wirklich keinen Sinn. Da haust du dir dann womöglich alles kaputt.
Dann ist die Challenge schon bei 17 zu Ende. Nee, aber hey, wenigstens Grund. Grund, warum die Scheiße hier aufhört.
Also es hat heute wirklich konsequent die ganzen 60 Kilometer keinen Spaß gemacht.
Ich habe schon viermal Scheiße gesagt heute. Der Podcast wird zensiert wahrscheinlich. Ich höre jetzt auf, das Wort zu sagen. Das vom Kopf her ging's, habe ich ja gesagt. Aber das war so, die Beine sind nicht locker geworden. Ich habe heute ist mir klar geworden, dass die Challenge jetzt anfängt. So, vorher, das Vorgeplänkel ist jetzt vorbei. So bis Kilometer 14, 15 kannst du das so wegschlappen und alles ist egal. Und auch, ob du gut geschlafen hast, die Nacht gut gegessen vorher, ja, nein, ja, nimmst dir ein Gel mit, dann passt das schon, dann kommst du durch, alles kein Problem. Aber jetzt kommen so die Distanzen, wo du auch ein bisschen überlegen musst. Wann esse ich vorher? Wann trinke ich mir vielleicht nochmal einen Espresso, dass ich auch irgendwie mental da bin und Bock habe? Höre ich vorher nochmal ein bisschen Mucke, um hype zu sein? Oder ich gucke ein bisschen auf den Wetterbericht, kommt nochmal die Sonne heute raus oder muss ich das ganze Ding im Regen laufen? Sowas macht ja dann schon einen Unterschied, wenn es über so 16, 17 ja, oder wenn es Richtung anderthalb Stunden oder länger geht. Und jetzt fängt so ein bisschen die Challenge an, dass man auch gucken muss, wann laufe ich, was esse ich, wie viel Gels nehme ich mit, was ziehe ich an, ist es zu warm, zu kalt. Ich hatte jetzt auch zweimal, einmal war ich viel zu kalt angezogen, einmal war ich viel zu warm angezogen, so weil ich gar nicht aufs Thermometer geguckt habe, sondern nur so raus, ja grau, oh ja komm. Unter T-Shirt, Longsleeve, Jacke und war dann irgendwie,
Montag,
aber,
oder?
Aber waren dann 14 oder 15 Grad.
Und ja, Montag war völlig strange.
Erster Kilometer Jacke aus, zweiter Kilometer Longsleeve aus.
Montag ist ja wirklich bei mir immer der Tag, an dem ich die Pläne schreibe. Und ich hatte jetzt irgendwie gerade so eine fiese Phase, wo der Kleine, der eigentlich nie krank ist, jetzt so seit 4 Wochen ist da irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, das war jetzt nicht schlimm, aber hat nachts ein bisschen Fieber gehabt und klar, dann bringst du ihn natürlich nicht in die Kita. Und dann habe ich am Montag tatsächlich, was normalerweise halt nie vorkommt, ich glaube um 16 Uhr das erste Mal das Haus verlassen. Und es war genau, wie du beschrieben hast. Also Samstag und Sonntag war es halt richtig kalt, wie es halt Anfang März so ist. Graues Hamburger Nieselwetter, 3-4 Grad und immer ein bisschen Wind. Und dann bin ich halt am Montag rausgegangen und wirklich nach 10 Sekunden Mütze aufgehabt, dicke Jacke, dachte ich, was ist denn jetzt los, was ist das denn so warm? Und dann habe ich wirklich mein Telefon rausgeholt und habe auf die Wetter-App geguckt und dann stand da 16 Grad. Und dann dachte ich so, hey, das kann doch überhaupt gar nicht wahr sein. Und dann habe ich halt auch so ein paar Läufer gesehen, die dann auch in kurzer Hose gelaufen sind, was natürlich völlig legitim ist. Und am nächsten Tag waren dann aber, glaube ich, wieder 3 Grad. Also Montag war wirklich völlig
Schnee.
Strange. Ja,
absolut. Aber morgen wird es auch wieder so warm, ne?
Ja, aber ab morgen wird es bei mir ja heiß. Ab morgen bin ich ja auf Fuerteventura.
Ach ja, du bist ja auf Fuerteventura, stimmt.
Ja, genau, ab morgen.
Aber hier wird es auch wie Fuerteventura, 17 Grad. Wer braucht da Fuerteventura jetzt? Also schlechter Zeitpunkt, hättest auch zu Hause bleiben können. Und die Laufchallenge machen können.
Fuerteventura wird gerade richtig warm. Also da ist jetzt wohl wirklich 25, 26 Grad. Also vor 3 Wochen beim Laufcamp war es ja doch eher, haben wir ja auch schon drüber geredet, für kanarische Verhältnisse so ein bisschen auffällig viel Regen. Also viel Regen ist auf den Kanaren immer sehr relativ, aber auffällig viel Regen und auch eher kühlere Temperaturen. Und jetzt ist wohl in der letzten Woche die typische Frühlingshitze der Kanaren ist angekommen. Also es wird richtig warm werden. Und passt ja auch, denn am Samstag oder Sonntag 73 Lanzarote.
Oh ja, stimmt. Diese elegante Überleitung machst, so irgendwie 73 Lanzarote, das hast du wirklich schön aufgebaut jetzt.
Ja, voll.
Muss ich leider dir dieses ganze Ding, was du gerade gemacht hast, kaputt machen und zwar komplett ignorant, weil mir ist beim Laufen eine Frage aufgekommen, mit der ich eigentlich in diesem Podcast starten wollte, aber jetzt bist du mit der Frage gestartet, wie die Challenge läuft. Zwar habe ich nicht gefragt, Das passt jetzt zu diesem Challenge-Thema. Hast du eigentlich mal jemals, ob in deiner aktiven oder nicht aktiven Sportlerzeit, so eine dumme Challenge gemacht, wie ich jetzt schon wieder mache?
Nee.
Also, nee. Weißt du, das ist jetzt so viel im Moment. High Rocks, mal so, dann dieses Ding. Also irgendwie nimmt das gerade wieder ein bisschen Überhand hier bei mir. Deswegen, da kam mir irgendwie diese Frage. Ist das nur bei mir
hat
so
gehört,
oder, machen das,
so
oder machen das andere Leute auch?
Nee, deswegen war ja auch mein Respekt letzte Woche, als wir uns über Hyrux unterhalten haben, kam über. Da muss ich gleich wieder lachen, weil es kamen halt auch so ein paar Kommentare, die mir geschrieben haben, dass sie das total nachvollziehen konnten, was ich mit meinen Comments gemeint habe. Das ist halt so ein bisschen Muckibude und Pumper-Style und so. Und die dann auch gesagt haben, Nick, jetzt mach doch mal endlich wieder Triathlon. Aber interessanterweise auch genau das, dass sie auch gesagt haben, ich glaube, das macht tierisch Spaß. Also das ist so, dass die Gedanken quasi, die wir ja letzte Woche besprochen hatten, die wurden offensichtlich von vielen Hörern geteilt. Ich habe in der Tat, also ich habe sowas, ich weiß ich nicht. Also ich bin auch,
jetzt dann wird es Zeit. Dann wird es Zeit.
Ach, du willst mir jetzt eine rantragen?
Ich habe jetzt konkret keine Idee, aber das überlege ich mir vielleicht noch mal was. Aber also so eine kleine Challenge könnte ja dann wirklich unser Start beim Berlin-Marathon sein, der gemeinsame, was wir schon mal vor ein paar Wochen besprochen haben. Nein, aber das hat mich wirklich interessiert. Du hast noch nie irgendwie sowas gemacht. Okay, Challenge nicht, aber hast du irgendwo mal dann irgendwas richtig Dummes im Training gemacht?
Ja, also klar. Also natürlich machst du dumme Sachen. Also das ist ja immer die Frage, was ist dumm? Aber was ja schon
so
ein bisschen
richtig,
dumm
was
war,
so richtig falsch ist einfach. Also so.
Naja, aus Trainersicht ist es ja im Grunde schon richtig falsch. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon im Podcast drüber gesprochen. Die erste Ausfahrt mit Caro, als wir auf Fuerteventura angekommen sind. Und ich halt genau das gemacht habe, was du halt nicht machen sollst. Irgendwie spät gelandet. Am nächsten Morgen wollte Caro dann früh fahren. Basti, ein Athlet von mir, den ich halt betreue, ist auch angekommen und Caro sagt, ja, wir müssten aber spätestens um 8:30 losfahren und Mist, eigentlich überhaupt keinen Bock, so früh aufzustehen und noch Rad zusammenbauen, aber egal, machen wir. Und dann fahren wir los und dann fährt Basti halt die ersten 50 Minuten 70,3 Intensität.
Und ich, ja, das hast du ja schon erzählt, aber das ist ja jetzt aus Trainersicht hier. Das ist ja...
Genau, aber ansonsten.
Also, das sind ja also keine. Glaube, das machst du nicht, aber wenn man Spaß dran hat, ist es ja okay. Aber ich meine,
ja,
so,
aber ist ja auch
so richtig, falsche Sachen. Was dich so. Ja, aber das ist ja. Das nimmt dich ja jetzt nicht raus für die ganze Trainingslagerwoche oder so.
Nein.
Ich meine, sowas nee, von der Art ich, und Weise. Dass du so. Nee, dass du so da mal was gemacht hättest, so wie in Hyrox oder so irgendwie dachtest, boah, jetzt, Nils, ich mache jetzt mal Krafttraining und dann bist du zu den Gewichthebern gegangen oder so und hast dann 2 Wochen Muskelkater gehabt.
Nee, aber meine sportliche Vita, die ist ja auch total langweilig, weil ich immer mit Leistungsgedanken Sport gemacht habe. Also ich habe ja angefangen als Handballer, damals mit 7 Jahren und habe relativ schnell dann auch bei uns gut gespielt, also habe irgendwie Rückraum Mitte, obwohl ich so klein war, aber in der C-Jugend ist es ja völlig egal. Und dann bin ich in der B-Jugend in die Hamburger Landesauswahl gekommen und habe da dann halt schon 4-mal pro Woche gespielt und 2-mal pro Woche halt in Hamburg mit der Landesauswahl. Und dann habe ich angefangen mit Radsport und war dann auch relativ schnell Landesmeister und für die deutsche Meisterschaft qualifiziert im allerersten Jahr. Und dementsprechend war dann da auch immer gleich so dieser Leistungsgedanke. Und ich war dann immer so, dass ich halt im Winter zum Beispiel deswegen auch nie Ski gefahren bin. Weil ich halt genau wusste, ey, wenn du jetzt Ski fährst, dann ist halt einfach das Verletzungsrisiko relativ groß und war jetzt auch in keiner Familie, wo Skifahren Thema war, aber wo Buddies halt irgendwie gesagt haben, ey, komm, wir fahren jetzt mal Ski, das kam dann halt für mich nicht in Frage, weil ich halt einfach wusste, nee, du willst trainieren und das haut dann nicht hin. Und so war es dann ja beim Triathlon auch. So, und diese ganzen anderen Sachen, weil ich letztens mit Eggy, Gruß an dieser Stelle, Ralf Eggert, der jetzt ja bei DT Swiss ist, gesprochen habe. Und Eggy und ich, wir haben immer damals in der Offseason in Kiel, wenn halt wirklich Hawaii war, danach haben wir angefangen, Badminton zu spielen. Und wir haben dann, das ist ja das Coole.
Habt ihr mal richtig krachen lassen, ne? Dummes gemacht bei einer Runde Badminton?
Genau, richtig crazy. Nee, weil dann, genau, haben wir richtig Punks.
Komm, ey, Eggy, heute lassen wir es mal richtig krachen. Ey, richtig hart. So, wir lassen mal Runde Badminton spielen.
Nee, aber weil der meint deswegen Muskelkater. Und das ist ja wirklich das Strange daran. Du hast dann ja einfach mindestens eine Woche, teilweise ja noch länger Muskelkater im Unterarm und im Po von diesen Ausfallschritten. Und ich meine, das ist ja letztendlich ein bisschen ähnlich wie bei dir beim Hyrox, nur dass es halt auf Hintern und Unterarm bezogen ist. Also das mit dem
Ja, und bei mir Gewicht im Spiel, bei dir ein Federball.
Ein Federball, genau. Und natürlich diese unfassbare Peitsche, die ich hatte. Der legendäre Görkische Schwerterball.
Der Görkeschwinger.
Und ich bin auch echt eine Pussy. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Also auch so auf der Piste.
Ich habe gerade richtig. Ich finde ja auch. Ich musste, warte. Ich muss dazwischen. Ey, ich will, wir müssen, also vielleicht die nächste Chance, wo man sowas machen kann, ne? Was ich gerade im Kopf habe, ist so, auf der Messe Challenge Rot, so ein mobiles Federballnetz und dann machen wir mal so ein Federballturnier.
Du hast keine Chance, das sage ich dir jetzt schon. Du sagst zwar, dass du in Ballsportarten gut bist, aber du hast keine Chance.
Ey, wie geil wäre das? Da kann man sich für anmelden, dann können so Leute kommen und zocken und dann gibt's so, ist begrenzt und dann spielen wir so ein richtiges Turnier aus da.
Ja, mit Finale und so. Sportler
und Halbfinale, ja, genau. Mittelfinale.
Und dann sitzen da die ganzen
mit Tribüne und
Jungs
so.
Und Mädels, ey,
ich rufe Felix an, ob wir das in den Tagen vorher im Stadion spielen können. Richtig mit Tribüne und so. Center Court. Wir bauen dann
so.
Überleg mal, Challenge Rot im Stadion an der Tribüne ist ein Federball Center Court in der Mitte.
Also ich finde das sympathischer als Highrocks. Ich finde das sympathischer als Highrocks. Der Federball klingt aber auch gleich. Federball klingt aber auch so wie Bahn oder so. Federball klingt aber auch. Da fällt mir eine coole Geschichte ein. Wir haben einen total guten Athleten, Peter Rea war in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, war das so ein Typ, der deutlich unter 9 Stunden gemacht hat. Also wirklich, ich glaube, so ein 8,40 Athlet oder so, was damals ja total selten war. Der war dann natürlich nicht ganz vorne mit dabei, aber war halt einfach so ein richtig guter Altersklassenathlet. Und Peter Rea, ich weiß nicht, ob er immer noch Fahrradkurier ist. Ich kann mir vorstellen, ehrlich gesagt, ja. Also er ist halt der dienstälteste Fahrradkurier und ist halt einfach so ein totales Hamburger Unikat, der wird den Podcast mit Sicherheit nicht hören. Ansonsten, Peter, wenn du zuhörst, ganz, ganz lieben Gruß. Und Peter ist halt auch so ein typischer Norddeutscher, der halt so gerade raus ist. Und Peter hat im Homes Place, also bei uns das Fitnessstudio, die haben halt auch ein 25-Meter-Becken, da trainieren sehr viele von unseren Athleten. Ich bin da eine Zeit lang auch geschwommen, als ich noch ins Becken gesprungen bin. Und da hat Peter.
Du erzählst manchmal von Schwimmsessions, also ich glaube dir kein Wort. Niemand hat dich nach deiner aktiven Karriere jemals wieder in irgendeiner Art von flüssigem Wasser gesehen.
Dieser Übergangsbereich. Kannst du dich nicht erinnern? Nick Stackenburg, aus deinem Munde, als wir vor Jahren für die Mobilkrankenkasse Videos aufgenommen haben.
Vom Schwimmen. Aber das war ja gezwungenermaßen.
Ja, aber da hast du gesagt, Görke, du kannst ja schwimmen. Also sag nicht, dass du mich
da
noch nie gesehen hast.
Ich glaube, da habe ich noch ein paar Aufnahmen, wo du versucht hast, Brust zu schwimmen. Da hast du mich auch was gebracht. Die suche ich jetzt gleich erstmal raus.
Ja, Brustschwimmen war, außer Kraul war nichts. Außer Kraul, das war ja auch nur.
Ich glaube, da waren ein paar Perlen dabei. Ich hoffe, ich finde das noch.
Ah, ich hätte es nicht erzählen sollen.
Ich muss mir das sofort aufschreiben.
Aber lass uns bitte noch den Kreis schließen.
Erzähl weiter, Fahrradkurier.
Zu Peter Rea und dem Federball. Und Peter hat halt im Homes Place Schwimmtraining gemacht. Und auch so, manchmal auch so, wie gesagt, dann so diese kauzige Art. Und Peter ist halt einfach auch so cool direkt. Und dann hatten wir, glaube ich, 3 Bahnen immer. Und Peter hat so die Einsteiger bis mittlere Bahn genommen. Und da waren dann halt auch wirklich so ein paar Leute, die dann nicht so richtig gut kraulen konnten, die aber halt dann irgendwie eine Ironman-Badekappe hatten und die halt wirklich, ja, so klassischer Ironman, ich bin jetzt Ironman. Und Peter dann immer auf seine Art hat dann die Jungs angeguckt und Mädels und meinte dann, seid ihr denn sicher, dass Triathlon euer Sport ist? Ich meine, es gibt doch auch andere richtig coole Sportarten wie Bahngolf oder Darts. Und ich konnte halt immer nicht glauben, Peter, das
jetzt habe ich gerade Wasser im Mund gehabt, das hätte ich fast ausgespuckt.
Und ich konnte halt wirklich immer nicht glauben, dass Peter, der hat ihm das aber halt einfach ins Gesicht gesagt und habe gesagt, du, das ist ja auch, Bahngolf ist ja auch richtig cool und Darts ist ja auch so ein richtig, richtig harter Sportart, das muss dann nicht immer Triathlon sein. Und jetzt degradierst du Badminton zu Federball, aber naja, die Idee,
Badminton ist ja richtig geil und da, was da mit Techniken ist und wie schnell dieser Sport ist und ich will diesen Sport nicht ins Lächerliche ziehen, dass wir ein Badminton-Turnier machen, weil wir können alle kein Badminton spielen, wir machen ein Federball-Turnier. Das ist auch so, bei uns gibt es auch kein, beim Badminton ist ja so, weißt du, der Schläger geht bis hinter den Kopf in die Tasche und bam, mit dem Drehschlag und so, bei uns gibt es die Regel, du musst immer Vorkopf den Ball annehmen und solche Sachen. Also Schläger darf nie hinter den Kopf, nie zu doll ausholen, immer so, weißt du, wir spielen richtig Federball. auf so ein bisschen zu kleinen Feld mit so einem Netz, was so schlecht richtig. An so zwei schlechten Stangen in die Erde gesteckt, was so leicht durchhängt. Ja, genau. So an der Seite liegen so zwei Wasserbälle und so ein Schwimmring. So stelle ich mir das gerade vor. Und dann gibt's so eine, dann gibt's so eine Waikiki Beach Bar mit ein paar Aperol Spritz für die Zuschauer und vielleicht auch für die Teilnehmer.
Also, aber die können wir auch so machen.
Oh, das wird ein, also das, ihr könnt das ja mal alle hier auf Insta oder in den Kommentaren auf der Website oder so, ob ihr darauf Bock hättet, ein Pushing Limits Federballturnier bei der Challenge Rot. Keine Ahnung, ob wir das dürfen, hinkriegen oder sonst was oder ob das jetzt ein total dummer Hirngeschwinst, aber das macht gerade einfach so viel Sinn in meinem Kopf und macht gerade so viel Spaß in meinem Kopf, dass das, das ist herrlich.
Dann die ganz crazy Challenge vom Görke, der Spießer Nummer 1, der dann Federball bei der Challenge Rot spielt.
Boah, mit so einem Pokal, den man bekommt für den Sieger. Richtig, ein Sieger-Wanderpokal.
Ja, ich wollte gerade sagen, da wird ein Wanderpokal drauf. Da stehen dann irgendwann so richtig viele, wird auch immer der Name eingraviert im nächsten Jahr dann. Und dann ist das Ding wie in Wimbledon, hast du dann da so eine richtig coole
Sieger-Liste. Das wird auch so ein richtig großer Pott.
Ja.
Geil, ey.
Niggi Boy. Ich glaube, die Challenge tut dir nicht gut.
Herrlich. Peter, das ist super. Das ist sehr gut. Okay.
Ich muss auf den Straßen mal Ausschau halten, ob Peter noch auf dem Fahrrad unterwegs ist. Cooler Typ.
Sehr gut. Wo waren wir?
Ja, wir waren.
Dumme Challenge. Also du hast noch keine gemacht, außer Badminton gespielt und davon hattest du auch Muskelkater. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus.
Nee, du hast meine super Überleitung von Fuerteventura zum Ironman
70.3 da kommen wir gleich noch drauf. Aber das war's. Also Badminton spielen war jetzt das Dümmste, was du gemacht hast. Die dümmste Challenge.
Ja, alles
in der
alles
Offseason
war
mit
halt,
Eggie.
Nein, ich habe das ja mal erzählt, als ich einmal, da hatte ich wirklich auch überhaupt keine Form mehr. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr wenig Rad gefahren in dem Jahr. Und da waren wir auf eine Hochzeit auf Sylt eingeladen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre da mit dem Rad hin. Also ich hatte irgendwie am Donnerstag noch einen Termin. Wir haben da aber so einen 4-Tages-Trip draus gemacht, hatten irgendwie ein cooles Haus gemietet. Das waren primär Freunde von Anna. Und Anna ist halt am Donnerstag schon losgefahren. Ich hatte, wie gesagt, noch einen Termin. Und da habe ich gesagt, du, ist überhaupt kein Problem. Ich komme am Freitag nach. Und habe mir halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie weit das ist. Und dann noch ein Kumpel, François, dabei. Der meinte dann, ey, ich war noch nie auf Sylt. Cool, ein Franzose, der bei Airbus gearbeitet hat. Oder ist immer noch bei Airbus, ist aber nicht mehr in Hamburg. Und der hat gesagt, ey, ich komm mit. Wie weit ist denn das? Ich so, du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das war auch so die Zeit, wo Komoot und Strava, wo das so gerade losging. Und François hat gesagt, er kümmert sich um die Strecke. Wir sind, glaube ich, nach 5 Kilometern sind wir dann durch den Wald gefahren. Also so Waldwege, wo ich so dachte, oh, François, geile Strecke hast du rausgesucht. Und ich habe halt wirklich, was würdest du sagen, wenn du jetzt so einfach nur überschlägst? Ich glaube, du kennst die Geschichte ja schon. Aber ich finde, wenn man so spontan drüber nachdenkt, Hamburg-Flensburg war für mich immer so
100 Kilometer.
Ja, genau, 100, 120 Kilometer, das hätte ich halt auch gedacht. Und dann ist ja Sylt ein klein bisschen weiter westlich und da geht es dann auch mal so ein bisschen weiter hoch Richtung Dänemark. Aber ich habe halt gedacht, das sind halt maximal 200 Kilometer. Und das ist ja auch wirklich, ich bin ja eher Ostküsten-Fan, da streiten sich ja so die Geister, ob Nordsee oder Ostsee. Ich finde die Ostküste ein bisschen schöner, weil das da ja auch so ein bisschen wellig ist, das ostholsteinische Hügelland. Und Westküste ist halt einfach wirklich platt. Da siehst du halt einfach, wer morgen zu Besuch kommt, da ist halt einfach gar nichts, da sind Windräder, da sind Schafe und da sind Deiche und das ist echt so nicht das, was ich irgendwie besonders cool finde. Und ich war wirklich durch, wir haben glaube ich nach 120 das erste Mal die Pause gemacht und da war ich schon überrascht, dass wir eher so, gerade mal so Höhe Itzehoe waren, da habe ich eigentlich
Hamburg gerade raus.
Genau, da müssten wir eigentlich so die Hälfte haben. Und dann weiß ich, waren wir an der Tanke bei Kilometer 180 und ich habe wirklich geschielt. Ich bin schon seit 60 Kilometern auf Cola gefahren, habe mir dann noch einen Liter Cola reingehauen, war schon auf Red Bull, habe Red Bull in die Trinkflasche gehauen und habe wirklich gedacht, boah, ey, scheiße, schaffst du das überhaupt noch? Und dann war da so ein klassischer Westküstenbauer, die haben ja dann immer Nordfriesen Kennzeichen, NF, und der fuhr aus so einem alten Mercedes. Und dann meinte ich, entschuldigen Sie mal, sagen Sie, wie weit ist es von hier noch nach Niebel oder Klangsbühl? In Niebel kannst du in den Zug steigen oder Klangsbühl, das ist die letzte Station. Und dann guckt er mich so an und dann meint er, mein Junge, willst du schön fahren oder willst du direkten Weg fahren? Und dann ich so, ah gut, wenn Sie so direkt fragen, dann war den direkten Weg. Jo, also ich würde mal sagen, wenn du direkt fährst, dann brauchst du jetzt noch, und wie gesagt, wir hatten 160, dann brauchst du jetzt noch 80, wenn du einen schönen Ritt machen willst, brauchst du noch 100. Und dann dachte ich so, Alter, shit, das kann doch nicht wahr sein. Das wären ja 240 bis 260 Kilometer. Und ich glaube, er hat auch mal das Entsetzen in meinem Blick gesehen und dann meinte, wo kommst du denn her, mein Junge? Und dann war ich so, ja, aus Hamburg. Und dann guckt der Herr uns so an und dann meinte, ihr wisst schon, dass es Autos gibt. Und das war dann so, ja, wie so diese Flens-Werbung, weißt du, dann so plopp, ja, ihr wisst schon, dass es ein Auto gibt. Und das war dann echt, aber dann auch da wieder, krass, wie das dann funktioniert. Also ich weiß noch, ich habe dann so eine Stunde lang nur auf François' Hinterrad geguckt und immer nur so überlegt, okay.
So in die Kassette dranbleiben, hin, ne?
Ey, und auf einmal funktionierte das. Ich habe echt so ein unglaubliches Comeback nach 210, 220 Kilometern erlebt. Und dann waren wir halt wirklich nach 265 Kilometern, waren wir dann halt in Klangsbühl. Und da haben wir dann wirklich auch, es war kein Flens, weil Flens mag ich nicht so gern, glaube ich, irgendwie Carlsberg oder Heineken oder so, irgendein dänisches. Und haben uns dann in den Zug gesetzt. Das ist natürlich brutal reingeschossen. Und dann noch 5 Kilometer auf Sylt, dann im Sundowner Richtung Haus gefahren und dann irgendwie Buhne 16 danach. Das hat tierisch Spaß gemacht, aber das ist ja jetzt auch, das war definitiv nicht schlau aus der kalten Hose 265. Und da war ich auch wirklich unfitter als du jetzt auf Fuerteventura, weil ich halt einfach schon, es waren so 2 Jahre, wo ich auch nicht richtig Bock hatte auf den Sport, also unmittelbar nach meiner Profikarriere dann. Da hatte ich dann schon auch noch, das war August, da hatte ich vermutlich 2.000-3.000 Kilometer in den Beinen oder so. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich komplett aus der kalten Hose gefahren bin. Aber da hatte ich definitiv auch keine Form, um eigentlich 265 Kilometer zu fahren. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es 265 Kilometer sind, hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber das ist ja auch nicht wirklich crazy.
Das sind also, doch die schönsten Geschichten, ey. Aber das ist doch das Geilste.
Voll, absolut.
Ob das jetzt 260 oder 400 oder 500, das liegt ja immer dran, wie fit du bist. Aber so dieses, wenn du währenddessen merkst, fuck, das ist ja heute eigentlich viel zu viel und du kommst trotzdem an, das ist doch eigentlich das Allergeilste. Das hatte ich ja vorher auch. Das ist so, klar war es auch so ein bisschen geplant und ich wusste, dass es so wird und ich mag ja auch diese Situation und diese Challenges und sich da reinzubegeben, einfach in Situationen, wo du weißt, eigentlich bin ich darauf nicht vorbereitet oder nicht fit genug oder keine Ahnung, ob ich es schaffe. Und dann irgendwo hast du auch immer mal so ein Todpunkt, Tiefpunkt, was auch immer, wo du denkst, so, warum mache ich das überhaupt alles hier? Und dann machst du weiter und bist so, gerade bei so langen Radausfahrten, bist da mal eine Stunde sauer auf dich selber. Mhm. Und dann auf einmal merkst du aber, ja, aber ich komme ja trotzdem vorwärts und irgendwie geht's auch. Und das Ziel kommt auch näher. Und dann machst du so Pläne, aber wenn wir da sind, saufen wir erstmal ein Bier. So, und dann wird's auch wieder gut. Und dann kommst du an, haust dir 2 Bier rein, hast alle Lampen an und dann warst du, war geil, oder?
Also, aber das sind ja, finde ich, also. Aber ich finde, das sind auch so diese Eintagesdinger, die kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens auch drüber geredet hatte. Die finde ich auch jetzt nicht, die sind jetzt ja auch nicht in dem Sinne ungesund oder so. Aber ich finde wirklich sowas wie du jetzt, jeden Tag zu rennen und dann bist du nachher schon platt und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, dann tut dir schon die Knochenhaut weh, weil du halt einfach bei Tag 25 bist. Und dann
das
sagst du auch
ich
nicht,
aber,
okay,
da muss ich kurz rein. So, das ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, wenn jetzt irgendwie Leute da mitmachen oder sonst was. Bei sowas bin ich aber auch rigoros, ne? Wenn ich sowas hab, ich hab das ja schon mal gesagt, ich bin hier losgelaufen mit dem Ding mit irgendwie wahrscheinlich einer Bänderdehnung. Ich merke da jetzt nichts mehr von. Ich hab dieses Riesenglück, dass mein Körper meistens die Sachen gut verkraftet. Und wenn ich irgendwie merke, dass die Knochenhaut wehtut oder sowas, würde ich sofort abbrechen und sofort die Challenge, weil da Gesundheit geht mir vor und Sport ist mir so wichtig, dass ich nicht riskieren würde, irgendwie jetzt mich zu verletzen, dass ich 3, 4, 5 Monate keinen Sport machen kann, nur um so eine dumme Challenge durchzuziehen irgendwie. Also da würde ich sofort den Stecker ziehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das ist ja trotzdem, ist das ja ein schmaler Grat. Also das ist ja jetzt nicht, ich finde immer, wie heißt dieser Transalpine Run? Da habe ich mal im Trainingslager einen Vortrag gehört von Henning Lehnertz, den hat er echt gut gemacht. Redakteur von der Runner's World, der ist den gelaufen. Und da habe ich auch irgendwie, das ist dann das schon cool, dann siehst du da so diese Drohnen-Shots und siehst dann da irgendwie, ich finde auch diese Idee cool, das als Zweierteam zu machen. Du musst natürlich immer dafür sorgen, dass du der Stärkere von den beiden bist, ansonsten ist, glaube ich, verdammt fies.
Ey, Nils, hast du Bock?
ich habe in der Tat drüber nachgedacht, weil ich finde da halt dieses Naturerlebnis so grandios, aber auch da wieder Spießer gehört, oh Gott, ich will jetzt echt alle denken, ich bin der langweiligste Kerl des Planeten, aber ich habe echt auch ein bisschen Höhenangst. Ich habe echt ein bisschen Höhenangst.
Echt?
Ja, klar. Ich bin halt echt Norddeutscher. Also, wenn ich. Also,
ab 400 Meter über Meeresspiegel wird dir schwindelig, oder was?
Nee, also, wenn ich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt so einen schmalen gerade am Berg gehe, also so ein Bergweg, und dazwischen ist, daneben mir ist freier Fall, da, boah, das fühlt sich nicht gut an für mich. Und ich glaube, dass das halt beim Transalpine Run, das musst du abkönnen.
Da musst du auch so Geröllfelder runter und so.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so eine Rationalitätsgeschichte bei mir. Wenn ich weiß, wenn du da jetzt runterfällst, dann hast du irgendwie blaue Flecken oder brichst dir was, dann finde ich das jetzt nicht schlimm, das kriege ich schon hin.
Okay.
Sondern aber wenn du halt echt weißt,
Steil,
falscher Schritt und du bist jetzt weg, das ist dann echt so ein Ding, wo dann auf einmal ein Meter breiter Weg sehr, sehr schnell nur noch 30 Zentimeter breit ist. Also da kriege ich dann wirklich Schiss. Aber da hast du ja nachher, darauf wollte ich eigentlich hinaus beim Transalpine Run, das ist ja das, was alle beschreiben. Das liegt aber natürlich primär an dem Bergablaufen, weil das Bergablaufen ja einfach so brutal deine Muskulatur zerstört, weil du musst halt einfach immer dein Gewicht abfedern und das ist eine Bewegung, die die Muskulatur normalerweise ja nie hat. Es ist letztendlich genau das gleiche wie beim Ausfallschritt, weswegen du dann nachher so brutale Muskelkater im Oberschenkel und im Po-Muskel hast. Und da ist es ja auch so, da stehst du auf und gehst aufs Klo und da kannst du dir nicht vorstellen, dass du auch nur einen Meter laufen kannst und gehst dann irgendwie zum Frühstück und irgendwann schleppst du dich zum Start und der erste Kilometer ist dann immer noch so, dass du wie so eine Mumie losläufst und dann nach 1, 2, 3, 4 Kilometern ist die Durchblutung angeregt, die Bänder und Sehnen sind geschmiert und dann läuft es halt auch. Also das ist ja auch nochmal so eine Challenge, die dann aber über 3, 4 Tage geht. Aber ich glaube jetzt halt auch so bei dir, wenn du so eine Knochenhautreizung, die kommt ja auch schleichend. Und wenn du jetzt am 27. Tag, wenn du dann aufwachst, und da würdest du jetzt nicht sagen, ach, ich höre jetzt auf, weil ein bisschen tut meine Knochenhaut weh. Weißt du, das ist halt, also die Wahrscheinlichkeit dann halt einfach zu sagen, ich will jetzt noch diese 3 Tage durchziehen, die ist halt sehr groß. Und dann könnte man sich dann halt doch relativ schnell irgendwie in Ermüdungsbruch reinlaufen oder sonst irgendetwas. Also das ist ja das Problem beim Laufen, dass das so schleichende Verletzungen sind, die dann teilweise einfach sehr, sehr hartnäckig sind. So, und aber ich glaube, dass du, also ich meine, das ist ja auch das Faszinierende bei dir, weil du bist ja auch groß, du bist jetzt auch für einen Läufer schwer. Ich meine, was hast du jetzt gerade, 84 Kilo?
87.
87, guck mal, 87 Kilo, also du kannst ja mal überlegen, was da für Kräfte walten. Und dann ist ja auch, das muss man ja auch sehen, auch das darf man immer nicht vergessen, 5er Schnitt, das ist jetzt im High-Performance-Bereich, denkst du, du joggst ab. Für viele ist 5er Schnitt ja einfach auch richtig schnell. Und wenn die 87 Kilo dann immer im 5er Schnitt da beschleunigt werden, also das ist ja schon ein Impact, der auf die Bänder und Sehnen wirkt. Und das ist schon extrem faszinierend, dass du da halt einfach so eine geringe Verletzungsanfälligkeit hast. Also das finde ich schon krass.
Noch, aber vielleicht machst du ja jetzt auch kaputt.
Nein, machst du nicht. Quatsch. Nein. Einfach positiv reingehen. Wirst du nicht.
Nee, schau mal. Aber du hast recht. Ich habe auch heute das erste Mal, habe ich ja gesagt, so, boah, das wird noch eine ganz schöne richtige Challenge. Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich ganz, ganz geil und ganz smart. So dieses Mehrtägige, da fragst du dich das natürlich häufiger. Und wenn es dann scheiße ist, dann bist du wirklich in der Scheiße. Und so Eintages-Challenges und so Eintagesdinger ist eigentlich geiler, weil da ziehst du durch und weißt, ey, wenn es jetzt, jetzt auch blöd wird, dann ist es auch morgen wieder vorbei und das war's dann einfach. Das ist eigentlich vom Kopf her und vom Körperlichen her und egal, was du noch mit reinnimmst, die schönere und smartere Variante. Also vielleicht soll ich da mal ein bisschen einen großen Sticky Note hier mir überall hinmachen, nur noch Eintages-Challenges. Und nicht mehr eine Challenge in der Challenge, wie mit dem High Rocks in der Lauf-Challenge und dann mit Muskelkater, ja, wie gut, beim Transalpine Run loshumpeln. Ich meine, ich habe jetzt schon dafür geübt, also ja.
Genau, aber ich glaube auch, dass es ist ja auch immer die Frage, was du machst. Also ich finde zum Beispiel auch so beim Radfahren, solche Sachen wie Race Across America, das ist für mich wirklich, boah, das ist für mich ganz schwierig.
Das reizt mich aber auch nicht. Das reizt mich auch nicht.
Nee, und wenn die dann alle nachher mit ihren Kopf stützen und dann, ich meine, die sind ja unfassbar schnell. Also es ist ja wirklich unglaublich, wie stark die fahren. Und ich meine, das sind halt einfach 5000 Kilometer. Aber das ist auch so etwas, was mich irgendwie nicht catcht. Also mich catcht wirklich Performance im Sinne von, ich laufe irgendwie einen schnellen Marathon. Und das muss dann auch wirklich nicht sein, dass du jetzt irgendwelche Megazeiten rennst. Also natürlich ist es cool, irgendwie einen Athleten zu haben, der dann irgendwie 2:30 knacken will oder Richtung Olympia. Das ist also richtig High Performance. Das ist immer noch für mich das Größte. Aber ich finde auch, wenn Leute individuell ein Ziel erreichen, was sie sich nicht vorstellen können, und das kann dann wirklich ein 3:30-Marathon sein oder die 3 Stunden knacken oder sowas, wo du halt denkst, oh, eigentlich traue ich mir das nicht zu, und du sagst, doch, ich glaube, du schaffst das. Und dann schafft der diejenige, dass dieses Ziel, was für ihn individuell schwer erreichbar war, zu erreichen. Das finde ich wirklich cool. Das ist, finde ich, auch aus Trainersicht einfach, da hast du dann halt dabei geholfen, irgendwie einen Schritt zu gehen, den der Athlet, die Athletin sich nicht zugetraut haben. So, das finde ich, macht echt Bock. Aber so dieses höher, weiter, ohne schneller, das finde ich, das reizt mich irgendwie nicht. Ich bin ja auch einmal den Wings for Life Run mitgelaufen. Und da hatte ich auch noch eine relativ gute Form. Dann habe ich gesehen, ich müsste, glaube ich, weiß nicht, weißt du das, um 50 Kilometer zu laufen, muss man, glaube ich, so Viererschnitt rennen oder so. Und
ich glaube, die haben es ein bisschen geändert. Ich glaube, das Catcher Car fährt jetzt irgendwie ein bisschen schneller. Deswegen kommen auch die Besten bei den letzten Mal nicht mehr irgendwie so 80 oder 85 Kilometer, sondern nur noch irgendwie paar 60 oder so.
Ja, aber das war ja, ich glaube, das war 17 oder 18 oder 19. Auf jeden Fall war ich da in einer relativ guten Form. Da bin ich den Halbmarathon noch so in einer 1,13, 1,14 gelaufen. Und da hätte ich mir halt schon durchaus zutrauen können, diese 50 Kilometer im Viererschnitt durchzulaufen. So. Und dann bin ich halt losgelaufen. Und am Anfang, das ist ja auch echt das super Schwierige, wenn du schneller laufen kannst, nur Viererschnitt zu laufen. Ich meine, das kennt man beim Marathon natürlich auch, aber dann ist es halt bei so einem Wings for Life Run, ist es dann irgendwie nochmal anders, weil keiner richtig schnell losläuft. Und dann kannst du ja relativ problemlos vorne mitlaufen. Ich glaube, in dem Jahr ist auch Flo Neuschwartner mitgerannt und dementsprechend war dann auch relativ viel Medienaufmerksamkeit da. Ich glaube, er hat auch angekündigt, dass er irgendwie einen neuen Rekord laufen wollte. Und die Atmosphäre ist ja auch wirklich cool in München. Läufst du aus dem Olympiapark raus und da bin ich logischerweise vorne mitgerannt. Und dann, 3,50 ist eigentlich zu schnell, willst du ja nicht. Aber das fühlt sich dann ja wirklich, wenn du fit bist, an wie Finger in der Nase. So, und dann bin ich halt die ganze Zeit da an dritter Stelle gelaufen und habe ihn dann irgendwann auch schlauerweise laufen lassen. Hab die dann aber natürlich immer noch in Sichtweite gesehen. Und bin dann, glaube ich, auch Halbmarathon in, weiß ich nicht, 1,20 durch. Also halt deutlich langsamer, als ich hätte gekonnt, aber auch zu schnell, um jetzt die 50 Kilometer mit Finger in der Nase zu schaffen. Oder Finger in der Nase ist nachher ja eh nicht, aber es war halt einfach auch zu schnell. Und dann bin ich halt rausgelaufen aus München und irgendwann läufst du ja wirklich nur noch übers platte Land. Und dann sind ja alle, ich weiß nicht, 5 Kilometer eine Verpflegungsstation und dann stehen ja diese Busse für diejenigen, die noch so weit kommen. Und dann, weiß ich noch, bin ich bis Kilometer 30 gelaufen und dann habe ich echt so gedacht, Göcke, was machst du hier eigentlich? Du läufst hier im Viererschnitt, dann fängt es natürlich auch langsam an, weh zu tun. Du läufst jetzt hier im Viererschnitt irgendwie durch die bayerische Provinz. Hier ist gar nichts mehr. Das war dann wirklich Tupfing und Hintertupfing und Straubing und ich weiß nicht, wie die ganzen Orte da hießen. Da waren keine Zuschauer. Und habe ich dann wirklich gesagt, du läufst jetzt bis zur nächsten Verpflegungsstelle und hörst auf. Und dann bin ich da halt angekommen. Das war dann Kilometer 33, glaube ich. Ey, du bist 33, so ein Weicher. Und dann habe ich so gesagt, wann kommt denn der Bus? Und die haben mich so angeguckt, ja, nee, aber du bist doch, das dauert doch tierisch lange, bis das Catcher-Car kommt und du bist doch Dritter. Ich so, ja, mir macht das keinen Spaß. So, und ich glaube nicht, dass ich ein Weicher bin, weil ich konnte schon echt auch extrem an meine Grenzen gehen und ich kann auch Schmerzen wegdrücken. Aber in dem Bereich, da hast du total recht, da bin ich echt ein Weichei, weil mir war das so egal, ob ich da jetzt 42,5 das erste Mal in meinem Leben mehr gelaufen als ein klassischer Marathon, 45 oder 50, das hatte für mich 0,0 Magie. Gar nicht. Also und das ist auch der Unterschied zum Transalpine Run. Da, glaube ich, flasht dich einfach echt diese Natur und dieses, ich kämpfe mich innerhalb von 4 Tagen mit meinem Partner über die Alpen. Das ist so ein bisschen so wie die Römer mit Hannibal und jetzt kommen wir da rüber und sowas alles. Das ist irgendwie cool mit den Elefanten. Ziehen wir über die Alpen.
Ich bin dann der Elefant oder was?
Nein. Aber das ist irgendwie noch so und vor allem da ist halt diese Natur, das ist ja so dieser totale Flash. Aber so dieses auch Marathon des Sables und sowas, dann hast du da Sand in den Füßen und verbrennst dich.
Nee, da habe ich auch keinen
Bock drauf. Oh Gott, das ist für mich wirklich das, und das ist, ich, also vor der sportlichen Leistung, totalen Respekt und auch, wie heißt hier dieses Ding, wo du diese Gürtelschnalle kriegst in den USA, Western State zum Beispiel, das ist dann schon wieder so ein 100-Miler, das ist schon wieder irgendwie auch aufgrund der Geschichte, das ist schon wieder irgendwie cool, aber es würde mich auch nie reizen, da jetzt mitzulaufen, 160 Kilometer am Stück mir zu laufen, um so eine Gürtelschnalle zu bekommen. Also das ist einfach so eine Art von Challenge. Und ich glaube, deswegen bin ich einfach auch für diese Challenges nicht gemacht, weil das für mich halt immer irgendwie so dieses, ich arbeite auf dem Ziel hin, versuche das Ziel zu erreichen und das Ziel muss immer irgendwie mit einer gewissen Geschwindigkeit zu tun haben. Wobei du natürlich auch, also ich will da jetzt überhaupt keine Diskussion losbrechen und irgendwelche Trailrunner, wie gesagt, ich habe unfassbare einen Respekt vor der Leistung, den die bringen. Und gerade auch Western State musst du dich ja für qualifizieren. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass Leute das total faszinierend finden. Aber für mich ist das nichts.
Also, ist ja auch völlig okay. Also ich meine, das ist ja auch so komplett persönlich und so die Sichtweise. Also bei mir ist es auch so, dass ich immer noch so absolut, so keine Ahnung, Radsport, Tour de France oder jetzt so, wenn irgendwie PTO-Race oder sowas ist, dass mich das voll kickt und ich das voll gern gucke, aber halt so manche andere Sachen, wenn halt jetzt, keine Ahnung, früher habe ich mir alles reingezogen, weißt du, selbst die, sobald Ticker Ironman Brasil, hing ich am Ticker und habe das Rennen verfolgt, obwohl da nur zwei gute Profis am Start waren und eigentlich klar war, wer gewinnt, wenn die keine Dummheiten machen. Und da bin ich so jetzt, das interessiert mich dann gar nicht mehr. Also wenn da nichts Kompetitives ist und nicht irgendwie mindestens fünf gute Namen am Start sind, wo ich sage, das ist auch wirklich ein Race, da muss ich sagen, das ist bei mir gerade so, dann interessiert mich das irgendwie relativ wenig. Dann gucke ich mir lieber eine coole Doku an, wie irgendwer eine richtig geile Bikepacking-Runde gemacht hat oder sowas und mach das. Und mich interessiert dann eher so, was du eben schön gesagt hast, beim Transalpine-Run, ja, da like flasht dich halt so die Natur und diese Sachen. Und sowas hast du ja dann auch, wenn du dann eine Radreise machst oder irgendwie eine Alpenüberquerung oder ich weiß es nicht. Da muss ich sagen, kickt mich das dann sogar noch mehr als irgendwo auch Leistung. So, also gerade, das ist einfach auch so eine Momentaufnahme gerade bei mir, das ändert sich ja auch immer. Gerade was ich so verfolge, ist so entweder Spitzensport oder eben so dieses, weil ich vielleicht auch selber jetzt viel damit mache, Challenges, Adventure-Geschichten und so das kickt mich gerade, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, zu gucken und wo sind geile Routen, wo will man selber vielleicht mal fahren. Das guckst du dir an und denkst, boah, ist das schön, da will ich auch mal hin. Und dann überlegst du, wann könnte man das mal machen und kann man das mit irgendwas verbinden oder ich weiß es nicht. Und sowas persönlich zu machen, ist für mich gerade auch viel geiler, als jetzt irgendwie zu sagen, ich laufe. Also wenn ich mir das vorstelle, ich könnte jetzt entscheiden, ich hätte die Form und kann eine Marathon-Bestzeit laufen oder ich kann irgendwie geil über die Alpen laufen, von Hütte zu Hütte und habe da eine geile Zeit, würde ich gerade immer das über die Alpen laufen oder eine geile Bikepacking-Tour oder sonst was bevorzugen zu einer Bestzeit. Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich immer die Bestzeit genommen, immer. Auch wenn es beim Marathon in hinter Tupfingen, wenn du es eben gesagt hast, auf einer 2-Kilometer-Runde, wo keine Zuschauer sind, ist, das wäre mir dann egal gewesen. Und das ist gerade anders. Und so wandelt sich das ja auch immer. Womit beschäftigt man sich gerade? Was findet man gerade cool und was findet man langweilig? Und das ist keine Ahnung.
Da würde ich zum Beispiel immer die Bestzeit nehmen.
Ja, ja. Aber vor 2, 3 Jahren bei mir auch, genau das Gleiche. Also,
Also weil ich da auch, und ich glaube, es wird sich, also klar, Bestzeit ist natürlich irgendwann, wenn du halt auch mal schnell warst, dann musst du dir irgendwie eingestehen, das schaffe ich nicht mehr. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt in der Vorbereitung, oder ist die Vorbereitung jetzt richtig gestartet? Ich habe halt irgendwie über einen Zeitraum von 6 Wochen gedacht, ich ziehe das Ding durch und habe dann beim ersten Kinkelitzchen, wobei es war dann ja doch wirklich tatsächlich 2 Wochen, den Schwanz eingezogen. Da war mir natürlich auch klar,
rüber, für alle, ja, genau, die es nicht wissen.
Und da habe ich auch, da habe ich aber auch gleich gedacht, und das habe ich da halt auch gemerkt, es macht mir jetzt auch keinen Spaß, beispielsweise den Marathon jetzt einfach durchzulaufen. So den jetzt einfach irgendwie durchzujoggen in was immer, 2:59 oder 3:09 oder 3:30, das kickt mich 0,0. Sondern ja, wenn ich das mache, dann will ich halt auch einfach sehen, okay, was schaffst du jetzt in dieser kurzen Vorbereitung vom Status quo mit deinen 4-5 Kilo zu viel auf den Rippen? Was kannst du da wirklich rennen? Kannst du schneller rennen als früher im Ironman?
Ja.
Oder schaffst du womöglich sogar, keine Ahnung, Richtung 2:40 oder sowas alles? Und in dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, das funktioniert nicht, und das war ja so ein Zeitraum von 3 Wochen, 4 Wochen, wo ich wirklich gedacht habe, ey, das klappt, wo ich dann vermutlich auch einfach überzogen habe, sonst hätte ich mir nicht die Wade so zugerannt. Da muss man ja auch mal ehrlich sein, da sieht man halt auch einfach, es funktioniert nicht. Deswegen finde ich diesen Claim von Scott, no shortcuts im Ausdauersport, einfach so sensationell. Den wende ich wirklich so oft an, weil du hast ja immer wieder irgendwelche Athleten, die sagen, ja, ich will jetzt aber innerhalb eines Jahres meine Hawaii-Quali und machen den Sport seit 2 Jahren und komme jetzt auch nicht irgendwie mit einem riesengroßen Motor zu dir. Und da bin ich halt immer ehrlich und sage, tut mir leid, das wird nicht funktionieren, weil im Ausdauersport gibt es keine Abkürzung. Und das finde ich auch so faszinierend, dass der Sport da halt auch so ehrlich ist. Und das muss ich dann ja auch eingestehen. Aber da habe ich schon gemerkt, dass mich dieses, also ich finde halt einfach dieses, dieser Level, wenn du merkst, du bist fit, Und du merkst, wie sich Sachen verschieben, dass du halt auf einmal wieder Tausender in 3,30 läufst und nicht danach platt bist bis zum geht nicht mehr, sondern denkst, boah, wenn ich das jetzt noch 2-3 Wochen so durchziehe, dann kann ich mir auch vorstellen, wieder einen Zehner in dem Bereich zu laufen oder dann vielleicht sogar irgendwann mal, gut, Marathon nicht, aber einen Halbmarathon relativ schnell wieder in dem Bereich zu laufen. Und dieses Gefühl, das ist ja dann immer noch viel langsamer als das, was ich mal konnte. Aber es ist halt meiner Situation angemessen. Und dieses Gefühl, so diese 3-4 Wochen, wo es wieder flutschte, wo du dann irgendwie am Ende der Woche 65 Kilometer gelaufen bist und denkst, hey, wo kommen die eigentlich her? Ich habe doch nur einen langen Lauf gemacht. Aber dann siehst du, ja gut, du läufst mittlerweile halt auch wieder 15, 16 Kilometer, ohne dass es dich irgendwie anstrengt, weil du halt dann auch wieder im 4,40er-Schnitt unterwegs bist und dann ist es nur eine Stunde 10. Und diesen Prozess, das finde ich halt, das ist das, was mich halt total kickt am Ausdauersport.
Ja.
So, das finde ich so cool, wie du halt dann einfach merkst, dass so eine gewisse Leichtigkeit sich einstellt und dass du so dieses, ich nenne es immer, wenn du in das Superman-Kostüm langsam, wenn du langsam wieder ins Superman-Kostüm reinpasst, was viel zu eng im Schrank hängt, dann denkst du so, oh, das ist schon ein cooles Gefühl. Und das ist so, für mich ist das halt Ausdauersport, was auch dazu führen kann, dass man dann irgendwann mal im Training logischerweise sich ausschießt oder über das Ziel hinausschießt und auch beim Radfahren dann halt irgendwie so lange Sachen macht, das hat ja auch eine totale Faszination, dieses Grenzen verschieben. Aber das muss irgendwie alles immer noch so performanceorientiert sein oder tagesorientiert sein. Und ich finde halt wirklich dieses, wenn man fit wird, und merkt man jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich davon erzähle, das finde ich auch immer noch bei unserem Sport das Faszinierendste, dass du halt wirklich irgendwie deinen Körper so programmieren kannst, dass du am Tag X Leistung abrufen kannst, die du dir im Training vorher nie zugetraut hättest. Und dann bist du da selbst im Ironman nachher im Ziel und denkst, wo habe ich das jetzt gerade hergeholt? Wie geht das, dass ich so schnell geschwommen, Rad gefahren und gelaufen bin?
Und dann meistens immer noch so, eine Minute schnell wäre noch irgendwo drin gewesen.
Ja, das ist ja das Fiese daran, wo du dann hinterher echt immer, hängst du da in den Top 20 und hörst nur das Lamentieren. Aber das ist ja eigentlich, finde ich, dieses total Faszinierende an diesem Sport und was ja meiner Meinung nach auch vom Profi bis zum Amateurathleten halt absolut jeden casht. Und jetzt mache ich den Schritt Richtung Ironman 73, weil wir
ich muss da noch, weil ich das gerade super faszinierend finde, was du gesagt hast. Und du hast ganz am Anfang, wo du über deine sportliche Vergangenheit erzählt, also ich habe auch meine, wenn ich Sport gemacht habe, war es auch immer Leistungssport, erst Schwimmen und dann Triathlon, nachher mit dem Studium. Und du hast ja auch gesagt, so, ja, ich war da nie Skifahren und habe mich dann immer, ja, ich muss ja fit und Verletzungsrisiko, und du hast dich dann immer für den Sport entschieden. Das habe ich auch in ganz, ganz vielen Fällen gemacht. Ich bin aber noch mal ein paar Mal häufiger irgendwie dann auch Skifahren gegangen oder Surfen gegangen oder was anderes und fand das dann aber währenddessen eigentlich auch immer viel cooler und war so voll traurig manchmal, dass ich das nicht häufiger machen kann, weil ich wollte ja trotzdem auch in dem Sport performen und hatte da auch voll Bock drauf auf Leistungssport. Aber ich hatte auch keinen Bock, dem immer alles komplett unterzuordnen, so was dir anscheinend ja viel leichter gefallen ist. Und das finde ich gerade das, was so spannend ist, dass das ja jetzt, viele, viele Jahre später, immer noch so drin ist. Also, dass du sagst, immer, also egal was, no matter what, Leistung, und das kickt mich, und wenn ich das Superman-Kostüm rausholen kann oder rein wieder reinpasse. Ich finde das auch geil und mich catcht das auch, aber ich glaube halt nur so, zu 80% oder zu 70%, wo es bei dir, wenn du merkst, du kommst da wieder rein, dann hat es dich auch 100%, dann saugt dich das auch so ein, und du trägst das Superman, wenn du einmal reinpasst, dann trägst du das auch wie Clark Kent unterm Anzug, und ich zieh's halt zwischendurch auch nochmal wieder aus. So.
Ja,
und
das ist ein guter, sehr
ich glaube, daran siehst du auch, dass ich dann vielleicht auch manchmal so diese Ausbrecher mache, so, ne, diese Challenges, oder sag, ich habe auch Bock mal auf eine Bikepacking-Tour oder so, wo du sagst, ey, ich würde mir nie Taschen an mein Fahrrad machen, das sieht kacke aus und ich will doch irgendwie performanceorientiert unterwegs sein. Das ist so, das finde ich ganz spannend, und das ist ja wahrscheinlich auch so diese, wie tief das verankert ist und wo das schon anfängt irgendwie, ne, dann mit Kindesbein hast du da auch dich immer für den Sport entschieden und fiel dir diese Entscheidung leicht, und ist das halt das, was dich voll catcht, oder sind da auch noch irgendwie andere Dinge, und wie sich das dann noch so durchzieht, das fand ich gerade so spannend. Und jetzt kannst du von mir aus die Abbiegung machen nach in den Flughafen, in den Flieger, auf die Kanaren.
Nee, aber jetzt, so schnell geht das jetzt, bin ich da hängen geblieben. Weil du hast es wirklich gut zusammengefasst, und Das ist ja auch, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Also ob ich da jetzt, weil ich wurde zum Beispiel von meinem Elternhaus nie Richtung Leistung getrieben. Also das ist ganz, ganz spannend. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Also ich weiß noch, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13 und ich bin ja in Barmstedt groß geworden, so einem kleinen Vorort von Hamburg, 45 Autominuten entfernt. Deswegen haben wir halt auch im Hamburger Handballverband gespielt und deswegen musste ich halt auch nach Hamburg zum Landestraining. Und meine Eltern hatten immer noch ein super Verhältnis miteinander. Und mein Vater hat dann in Hamburg gewohnt. Und dann bin ich zum Beispiel zweimal pro Woche als 14-Jähriger nach der Schule mit der S-Bahn halt nach Hamburg gefahren, anderthalb Stunden. Hatte dann Training von, ich glaube, 17 bis 19 Uhr. Und mein Vater ist dann wirklich von der Arbeit zum Handballtraining gefahren, hat mich nach Barmstedt gefahren, abgeliefert, damit ich dann nicht alleine mit der S-Bahn bis 21, 22 Uhr zurückfahren muss. Und ist wieder zurückgefahren nach Hamburg. Wo du auch so denkst, alter Schwede, Dad, Wahnsinn, was hast du da zweimal pro Woche? Ich so, crazy, dass du das gemacht hast. Aber er hat jetzt nie irgendwie gesagt, auch als ich dann gesagt habe, ich höre auf mit Handball, war das okay. So nicht jetzt irgendwie, ey, wie, du spielst zur Landesauswahl und wir sind jetzt ein Jahr lang, bin ich zweimal pro Woche wegen dir.
Der war froh, dass er nicht mehr fahren musste.
Nee, der war, ich glaube, der war schon traurig, weil der auch gerne dabei war. Ah, okay. Aber die haben uns halt immer machen lassen. Das ist echt cool, haben uns aber in allem unterstützt, aber ohne Druck. Also nie jetzt irgendwie.
Aber das hast du dir doch jetzt gerade selber erklärt. So, das ist ein Eigenantrieb und der bleibt dann
genau,
auch da.
Genau, das war bei mir immer, genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist halt immer so ein Eigenantrieb gewesen und ist es halt letztendlich auch immer noch. Und dann kam ja, das ist halt wirklich sowohl die Amateure, glaube ich, extrem fasziniert an dem Ausdauersport, dass du Sachen erreichst, die du dir vorher nie zugetraut hättest und viel, viel fitter auf einmal bist, als du es jemals erträumt gewagt hättest, als halt auch bei den Profis, dass du halt als Profi genau weißt, ey, ich kann hier vielleicht noch mehr eine Schraube drehen und wenn ich da noch ein bisschen mehr Input gebe, dann bin ich vielleicht noch besser, keine Ahnung, jetzt Clash Miami, Sam Long, der dann sagt, ja, ich habe das Rennen im Schwimmen verloren und dann schreibt irgendeiner, naja, wenn du nicht vorne aus dem Wasser rauskommst, wirst du nie irgendwelche großen Rennen gewinnen. Was wahrscheinlich, wenn man ganz, ganz hart ist, auch richtig ist, weil einfach das Defizit kriegst du nicht mehr rein. Dafür sind halt einfach alle mittlerweile so gut, dass wenn du Championship-Rennen gewinnen willst, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, musst du mittlerweile in allen drei Disziplinen in der absoluten Weltspitze dabei sein.
Ja, wahrscheinlich 30 Sekunden oder eine Minute kannst du dir geben lassen. Aber
sowas kriegst
halt,
du hin, aber halt keine zweieinhalb, drei Minuten.
Ja, wenn es sobald über diese 2,30 kippt und die vorne draufdrücken, bist du verloren. Ja.
Genau, so. Und natürlich wird aber trotzdem, und das ist ja auch völlig legitim, nennen Sam Long davon überzeugt sein, dass er das schaffen kann, Hawaii zu gewinnen. So, auch aus eigenem Antrieb auch, dass er dann schon auch dahin kommt, dass er dann vielleicht wirklich nur 1,5 Minuten nach vorne verliert oder vielleicht dann sogar mal in der großen Gruppe drin sitzt und dann funktioniert das Wunder und er ist von Anfang an mit dabei und dann ist er natürlich ein Faktor. Und dann, und das, so bin ich halt darauf gekommen, und da wollte ich den Schwung machen, eigentlich dann von 70-3 Lanzarote, wo wir schon vor einer Stunde drüber oder vor 30 Minuten drüber reden wollten, oder ich zumindest. Aber dann halt auch, weil das, wenn wir ehrlich sind, beschäftigt, glaube ich, alle noch viel, viel mehr. 1.4. oder 2.4. Oceanside, 70-3. Was hat jetzt wirklich ein Frodeno noch drauf?
So, ja, das Geile ist, es gibt einen Livestream, schon mal als Service News.
Ja,
Ironman genau, Live, da haben wir vorher das Rennen wird live übertragen. Ja.
Genau, ich fliege leider genau zu dem Zeitpunkt, weil Oceanside, California sind ja, glaube ich, 8 Stunden Zeitunterschied. Genau zu dem Zeitpunkt fliege ich dann vom Trainingslager zurück. Also ich hoffe, dass ich einen Flieger mit WLAN habe. Das investiere ich auf jeden Fall, definitiv. Denn das ist ja wirklich so ein Ding, viele sagen, ach, der hat nichts mehr drauf. Die Zeit ist, der Lack ist ab, das wird nichts mehr. Und das hat man ja bei Frodo schon ganz, ganz häufig gedacht, dass er nicht mehr zurückkommt. So, und wenn du so die Bilder siehst, wie er jetzt wieder aussieht und
was er in Rot gesagt, abgefackelt hat, da beim Swim and Bike, wo dann klar, er konnte nicht laufen, aber das war ja eine, also huiuiui.
Absolut, ja, genau. Und boah, da bin ich, das ist dann zum Beispiel wieder so ein Rennen, so 70-3, da gucke ich auch hin, da bist du dann irgendwie, ist eine Anne jetzt, schlägt eine Anne, eine Emma Pallant, so, was macht ein Maurice, Andy Dreitz, schaffen sie es irgendwie ein Beckegaard da ans Bein zu pinkeln und sowas alles. Aber das ist halt nicht so, da bin ich jetzt nicht traurig, dass es keinen Livestream gibt. So, aber wenn du halt weißt, Oceanside gibt es einen Livestream und da sitze ich dann im Flieger und kann womöglich nicht gucken, das ist dann schon so ein Ding, wo ich denke, ah Mist. Das ist, glaube ich, auch das, was du meinst. Da gibt es halt so 4, 5 Rennen, genauso. Genau. PTO, Ibiza, boah, die 3, Eden, Blumenfeld auf Frodo. das sind so die Sachen, wo man sich richtig drauf freut irgendwie. Also da ist man dann auch wieder Fanboy und da brennt man für. Und da gibt's halt wahrscheinlich 6-7 Rennen im Jahr. Und das ist ja aber auch das, was letztendlich die PTO schaffen will, dass du halt nicht quasi die Rennen an sich verfolgen willst, sondern dass du die Rennen mit den Charakteren identifizierst und dass du dann halt auch nicht nur drüber redest, wer gewinnt das Rennen, sondern dann hast du irgendwie Shooting Star of the Year, Mika Not, Freddy Funk, wen auch immer, die dann irgendwie Vierter, Fünfter sind, schaffen sie es jetzt doch irgendwann im Laufe des Jahres nochmal in die Top 3 zu kommen oder was macht ein Sam Long, was macht ein Lionel Sanders. Also wenn du halt 5-mal pro Jahr weißt, die Top 30 der Welt, zu denen du dann auch allen Gesicht hast und nicht nachschlagen musst, was hat er denn drauf, sondern du weißt ganz genau, oh, guck mal, der verliert jetzt nicht 2,5 Minuten auf 1,9, sondern nur 1,30, dann weißt du auch, oh cool, jetzt ist auf einmal ein Sanders oder ein Sam Long Faktor, weil sie vielleicht doch die Lücke früher zufahren können. Das will ja die PTO schaffen und ich glaube, das ist auch genau das, was fehlt, dass du halt öfter im Jahr diese Rennen, wie es ja sonst irgendwie Hawaii ist, Frankfurt, wenn alle starten, und dann halt irgendwelche Rennen wie Oceanside, wobei das jetzt natürlich auch wirklich stark an Charakter Jan Frodeno hängt.
Ja, plus,
dass du brennst.
Ja, und dass du halt im Vorfeld, das machen sie jetzt ja schon viel mit diesen Beyond Human YouTube-Serien und so. Ich bin mal gespannt, was da jetzt mit dem Einstieg oder dem Investment von, wie heißen sie jetzt noch, die big, große Media Company, Warner Brothers, genau, die mit reingegangen, ob die es schaffen, wie bei Drive to Survive, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass du dann auch vor den Rennen schon Inputs kriegst, wie lief das Training und so, dass das nicht so, ja okay, da stehen jetzt 10 große Namen auf der Startliste, aber es ist immer trotzdem noch eine Wundertüte jedes Jahr, weil du nicht weißt, war wer verletzt oder, ne, also wie gut ist jetzt wer drauf, wenn du dann im Optimalfall schon weißt, ja okay, Beckegaard ist irgendwie, der hat gestruggelt oder der hat jetzt irgendwie im Training richtig einen abgerissen und hat am Samstag noch eine Strava Einheit hochgeladen mit 10 Minuten 500 Watt oder keine Ahnung was und dann bist Hype, weil du weißt, der ist in Topform und du, ne, du kennst die Charaktere, du weißt, wer ist wie drauf, wer hat wie was gemacht und kannst es verfolgen, dann entsteht sowas und dann catcht mich das auch wieder voll, aber dieses einfach viele Rennen und dann hast du irgendwie so richtig geguckt, wenn ich auch so zurückdenke, wo ich so richtig drauf hingefiebert habe, waren halt immer so die Rennen gewesen, Frankfurt, Rot und Hawaii. So, alles andere war so Beiwerk. Und was ich auch immer verfolgt habe, weil einfach nah dran und selber aufgestartet ist, so Season Opener Buschütten gewesen.
Buschütten, ja. 73 WM natürlich auch, finde ich.
Ja, aber das habe ich immer so mitgenommen, das war mir schon fast immer so ein bisschen egal. Das ist für mich jetzt erst interessant geworden, wo so die jungen Wilden jetzt um Fred Funk und so aufgekommen sind, die das auch so ein bisschen mehr als ihre Disziplin ausgemacht haben. Aber das ist auch so, ja, die habe ich dann immer mal geguckt, aber auch nicht so aktiv wie die anderen drei Rennen.
Ja, das stimmt, das ist spannend. Also ich glaube auch, ich bin auch davon überzeugt, dass der Weg auch der richtige ist. Also wird halt spannend sein zu sehen, ob der PTO das Geld ausgeht oder ob sie diesen Switch hinbekommen, dass sie halt genug Geld einsammeln können, um halt diese doch auch sehr aufwendige Übertragung hinzubekommen, ob sie auch die Zuschauer hinkriegen. Also ist auf jeden Fall eine mega spannende Zeit jetzt und ich freue mich aber erstmal total, 1.4. Dann wirklich zu sehen, hat so ein Frodeno die ganzen dann vermutlich US-Boys noch im Griff. Wenn man sich das auch anschaut, jetzt beim Clash Miami, wie hieß der Sieger? Jason West, glaube ich, oder? Der gewonnen hat.
Ja, Jason West.
Eine wirklich brutale Laufzeit, ist, glaube ich, 3 Minuten oder so schneller gelaufen als die zweitbeste Laufzeit. Das ist ja auch so einer, wo du dann auch so denkst, naja, gut, wenn Frodo mit dem vom Rad steigt, da muss er dann halt auch nochmal einen aus der Trickkiste rauspacken. Aber wie gesagt, man hat es bei ihm schon oft gedacht. Ich glaube, eins seiner wirklich besten Rennen vermutlich nach Kona 19 war ja die 73-Weltmeisterschaft, als er Alistair Brownlee und Javier Gomez in Südafrika geschlagen hat. Da hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch keiner gedacht, dass er auf der Halbdistanz die beiden Jungs im Griff hat. Und das war schon auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, kurz bevor er dann seinen Ermüdungsbruch hatte. Also schon wirklich, wirklich krass. Und mich würde es auch echt freuen. Also er wird ja manchmal auch so ein bisschen kontrovers diskutiert, auch die Aktion jetzt in Rot, auch da sagen ja viele, boah, irgendwie unfair, dass er dann da so Alarm macht auf dem Radfahren und ein Beckegaard dann irgendwie von Patrick Lange wegfährt und dann steigt er bei Kilometer 2 aus. Das war doch vorher klar und das ist ja dann immer so dieser Trash-Talk, den es dann danach gibt. Will ich jetzt einfach mal unkommentiert lassen, denn ich finde die Personalie, Frodo, finde ihn einfach cool so. Also ich finde auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ist mit Sicherheit auch echt ein abgebrühter Kerl. Aber es ist halt auch immer noch, finde ich, so eine Lichtgestalt im Sport. Da muss man ganz einfach sagen, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, was der deutsche Triathlon-Sport ihm zu verdanken hat. Und ich würde mich total freuen, wenn der jetzt ein Jahr nochmal wirklich irgendwie ansatzweise an dem anknüpfen kann, was er 19 drauf hatte. Das wäre schon grandios, aber ich meine, der ist jetzt auch, wie alt ist er, 42 oder 43? 42.
Ich glaube 42. Nicht genau. Auf jeden Fall schon. Wischte mich auf den falschen Fuß, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber genau. Ich stimme dir da absolut zu. Hast du definitiv recht und ist auch spannend, wenn er aufhört, die Saison, und Sebi Kienle aufhört nach dieser Saison, wer da aus deutscher Sicht diese Lücke irgendwie vielleicht mittel- bis langfristig füllen kann und wird.
Ja, ich glaube, das hängt dann natürlich aber auch viel davon ab, wie die Langdistanz sich allgemein entwickelt, glaube ich. Also wie entwickelt sich diese zweischneidige Weltmeisterschaft, wird Nizza angenommen. Und dann wahrscheinlich auch aus deutscher Sicht, klar, ich meine, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir Deutschen, wir gucken halt immer dann besonders hin, wenn die Deutschen erfolgreich sind.
Absolut.
Das ist halt absolut einfach so. Und da ist dann halt die Frage, wann wagt sich ein Freddy Funk, Mika Noth, Jan Stratmann auf die Langdistanz? Und wie schlagen die dann halt auch ein? Sind die dann so, dass sie wirklich ein Faktor werden können, wie sie es jetzt auf der 70-3 sind? Wobei auch da muss man sagen, sie sind noch, keiner von denen ist jetzt Weltmeister oder ist auf dem Treppchen. Also
ja,
die haben mit Sicherheit, also gerade auch Mika und Fred, ich meine, die waren jetzt Vierter und Fünfter bei der Weltmeisterschaft, aber sie haben halt den Sprung aufs Treppchen auch noch nicht geschafft. So, und das darf man halt auch immer nicht vergessen. Das ist ja, da ist ja auch diese coole Story irgendwie von Frodeno. Ich weiß gar nicht, mit wem das war. Das war irgendein deutscher Athlet, der so Mitte 20 war. War das Ruben oder war das Fred? Auf jeden Fall waren die beim Schwimmen in Girona. Und einer von denen wurde halt gerade irgendwie so ein bisschen gehypt und hier neue Superstar. Und dann ist Frodo wohl, war irgendwie in einer Serie mit denen. Und dann meinte dann Frodo dann irgendwie, wie alt bist du jetzt eigentlich? 25. Ach so, ja, da bin ich, da war ich Olympiasieger übrigens. Und hat sich dann aus der Wand abgestoßen und ist losgeschwommen. Und da weiß man halt auch nicht, ob das jetzt wieder so eine Urban Legend ist, aber ich glaube, es könnte sein.
Herrlich, mir ganz egal, ob das eine Urban Legend ist oder nicht, aber den nehme ich sehr gerne mit, der ist gut.
Und das ist halt auch wieder so, was man halt einfach nicht vergessen darf. Das war ja auch, als wir mit Hell on Wheels, wahrscheinlich immer noch das Highlight unserer Podcast-Karriere in Anführungsstrichen, ich hoffe, da kommt noch mehr, aber der Typ war halt einfach, weiß ich nicht, 96, 95 auf Hawaii, als er das Rennen da bis kurz vorm Ende angeführt hat, war er halt einfach 24. So, das ist halt schon krass, das vergisst man immer. Natürlich hat sich der Sport verändert. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, wie sich der Sport in Deutschland entwickelt auf der Langdistanz, hängt dann wirklich ganz stark davon ab, ob die jungen Wilden, die jetzt am Treppchen anklopfen auf der Halbdistanz, das dann auch auf der Langdistanz schaffen. Und ich glaube aber letztendlich, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass einer von denen das schafft. Denn auch die anderen, hat man gesehen, muss man irgendwie, die müssen es ja auch erstmal durchhalten. Also ob die Norweger dann in 3-4 Jahren noch ein Faktor sind oder was auch immer. Aber wird mit Sicherheit total spannend. Also es ist definitiv ein Generationswechsel da. Aber ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Frodo jetzt dieses Jahr zumindest nochmal so ein Faktor wäre. Das wäre schon cool.
Ja, schauen wir uns das mal an. Wollen wir noch ein Wort zu Lanzarote verlieren, was am Wochenende ist? Weil du hast einen noch vergessen, der startet. Justus Nieschlag, der ja letzte Woche Super League gestartet ist und jetzt dann 73.
Shame on me.
So ist es. Übrigens noch eine News. Ich weiß Shame nicht genau, was passiert ist, aber es kam auf jeden Fall hier von Justus Nieschlag ein Newsletter reingeflattert, dass, ich weiß nicht warum, aber irgendwo gab es bei der Super League ich weiß nicht, ob Streitigkeiten oder sonst was, aber er wurde von Platz 4 auf 6 zurückgestuft bei den Arena Games. Ich habe noch nicht recherchiert, weil es jetzt ganz kurz vom Podcast kam. Warum? Aber das auch nochmal als News hier. Aber viel spannender wird aus meiner Sicht, wie er auf Lanzarote performen wird, weil er hat ja jetzt dann durch das Rausfliegen aus dem, oder nicht mehr im Kader sein, offiziell den Schritt gemacht, ne, dass er jetzt auf Mitteldistanz und hoffentlich, wie du es auch gerade gut beschrieben hast, auch auf die Langdistanz wechselt, weil da bin ich auch richtig gespannt. Und dann mal zu schauen, was er da jetzt abfackelt. Und ich setze ihn auf 1, muss ich sagen.
Ja, voll. Wollte ich jetzt gerade sagen. Also wirklich dickes Shame on me, dass ich das nicht auf dem Zettel hatte. Aber was heißt auf dem Zettel hatte? Ich kann ja A, nicht alles wissen und B.
Du kannst dir mal montags mein Triathlon-Update auf Instagram angucken, da war das schon drin.
Hab ich.
Ja, war es auch drin?
Jetzt Montag sogar relativ, ja, du warst relativ spät dran. Ja,
ich merke, ja, Entschuldigung.
Ich weiß, du hast recht. Aber ich, also klar, definitiv. Also definitiv würde ich sagen, dass Justus, ich meine, bisher hat er auf jeder Halbdistanz eigentlich gezeigt, was er drauf hat. Die Strecke auf Lanzarote ist, glaube ich, vergleichbar mit der im Kraichgau. Ein bisschen mehr Kletter noch, was ihm aber definitiv zugutekommen sollte. Also er hat ja ein mega gutes Last-Kraft-Verhältnis. Kommt direkt aus der Höhe. Das müsste ihm eigentlich auch in die Karten spielen. Und die Arena Games waren natürlich auch nochmal ein super Hit-Out. Also besser kannst du dich wahrscheinlich nicht vorbereiten. Jetzt macht er die Woche einfach nur ruhig. Hat gestern, glaube ich, irgendwas gepostet von Race-Pace-Intervallen. Ich glaube, beim Laufen war es. Also definitiv glaube ich, dass er dann aus meiner Sicht der Favorit ist. Beckegaard war natürlich auch stark beim Clash Miami, aber
dann Rückreise auch nach USA, ja.
Genau, Rückreise ostwärts, da hast du das Problem mit den Zeitzonen, da wirst du so ein bisschen angenockt sein. Ich glaube, dass Beckegaard Titelverteidiger ist, aber ist natürlich auch die Dänen, La Santa ist ja irgendwie dänisches Territorium auf den Kanaren, der wird natürlich auch besonders motiviert sein, aber da würde ich schon sagen, da hat einfach ein Justus mehr Horsepower. Und ich glaube, da haben dann auch aus deutscher Sicht einen Maurice und Andi, wenn es da, glaube ich, schwer haben. Aber wird super interessant. Dann, ja, glaube ich, auch noch ein anderer starker Däne, der Bendix Madsen. Das ist ja auch so ein Powerhorse, der aber dann, glaube ich, auch im Wasser verliert. Das wird dann auch die Frage sein. Vermutlich wird ihm dann einfach, der wird ja 2-3 Minuten kassieren von Beckegaard und Justus. Und ich glaube, die werden mit Sicherheit dann zusammen vom Rad steigen und da schätze ich dann aber Justus einfach stärker ein. Wer weiß, vielleicht fackelt auch Justus schon auf dem Rad einen ab. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass im Kraichgau Fred und Ruben ihn einmal sehen und zwar am Start und dann im Ziel. Also ich habe da eigentlich schon gedacht, dass sie an ihn ranfahren, aber da hat er, glaube ich, den Jungs echt gezeigt, was eine Hake ist. Also insofern glaube ich, dass Justus da schon extrem stark sein wird und er wird natürlich, glaube ich, auch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen bekommen haben durch den Rausschmiss, kann man ja einfach so sagen, aus der DTU. Also ich glaube auch gerade der Zeitpunkt, das haben wahrscheinlich auch viele verfolgt. Ein Athlet, der halt bei Olympia war, der jahrelang fester Bestandteil der DTU war. Und dann kriegst du, glaube ich, es war wirklich wie ein Tag vor Heiligabend oder so, du bist jetzt nicht mehr im Kader mit dabei. Da sind dann immer so diese Sachen, da haben sich vermutlich diejenigen, die Nachricht rausgeschrieben haben, nicht viel bei gedacht. Aber da denkst du echt immer so, ey Leute, das gibt's doch nicht, oder? Das ist, finde ich, so, ich weiß gar nicht, ob es typisch deutsch ist, das wird wahrscheinlich in anderen Ländern auch passieren. Aber da merkst du wirklich wieder so, dass irgendwie diese Verbandsarbeit, ich meine, das wird halt auch vom Bund für Inneres wird finanziert, der Hochleistungssport in Deutschland. Und dann hast du Trainer, die irgendwie tagtäglich mit den Jungs und Mädels am Beckenrand zusammenarbeiten, teilweise ja wirklich, wenn du jetzt irgendwie Ron Schmidt und Laura die anguckst, Lindemann, die arbeiten jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren zusammen, sehen sich vermutlich 300 Tage im Jahr und irgendwann fliegt sie dann raus und da kann dann natürlich nur Ron Schmidt nichts für. Ich wollte damit einfach nur sagen, aber Ron ist ja dann Repräsentant der DTU und dann schmeißt die DTU so einen Athleten einfach nach zig Jahren, 2 Tage vor Weihnachten raus, wo du dann echt so, auf der einen Seite hast du halt, darauf wollte ich hinaus, diese tagtägliche, total enge Beziehung zwischen Trainer, Nachwuchstrainer, Athleten, Physiotherapeuten, was da alles hintersteckt. Und dann hast du aber einfach diese Maschinerie, dann entscheidet halt irgendeiner so, die Kaderkriterien werden nicht mehr erfüllt, er ist eigentlich auch zu alt und ist auch ein bisschen zu oft verletzt, nee, den nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Und dann wird das halt irgendwie bekannt gegeben und dann sitzt halt irgendeiner in seiner Schreibstube und so, ja, die müssen wir ja nochmal schnell, das muss ja auch noch raus vor Ende des Jahres, sonst kostet das wahrscheinlich Geld, dann schick das mal schnell, dann kriegst du das Ding halt echt unterm Weihnachtsbaum serviert. Und da denkt man dann immer so, oh Leute, das ist doch echt, boah, schon krass.
Ja, aber das wird, glaube ich, ein bisschen. Schauen wir mal, ob der Frust da mitspielt und ob er da auch wie im Kraichgau, schwieriges Wort, Start-Zielsieg hinlegt. So, Mann. Ja, und bei den Frauen auch ein spannendes Duell. Du hast es eben schon mal gesagt, Anna Haug gegen Emma Pellant-Brownie.
Emma Pellant-Brown.
Die auch 70-3-Spezialistin ist und sehr, sehr stark auch so diese Bike-Run-Kombo hat. Bin ich gespannt. Anne kennt natürlich Lanzarote wie keine zweite und Höhenmeter sind für sie auch nicht so schlecht. Das Einzige, was ihr passieren kann, ist viel Wind.
Ja, genau. Ja, letztes Jahr weiß ich noch, das war nämlich auch so Season Opener, den man ja doch immer verfolgt.
Oh ja, Cat Matthews.
Cat Matthews, brutal einen rausgehauen. Also
stimmt.
wo einfach Anne auf dem Rad schon nicht rangekommen ist. Und dann glaube ich, ich weiß jetzt die Zeiten, so freakig bin ich dann doch nicht, weiß ich nicht mehr genau, aber definitiv ist Anne so vom Rad gestiegen, dass sie in Schlagweite war. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, die wird Cat Matthews jetzt überlaufen und ist dann auch echt gute Splits angelaufen, auch im Vergleich zu den Männern. Und ist einfach nicht dichter gekommen. Also ich glaube, Cat Matthews ist 10 Sekunden langsamer oder 15 Sekunden langsamer gelaufen, aber hat das Ding souverän gewonnen. Anna ist natürlich auch eine, die sich wirklich sehr, sehr zielgerichtet vorbereiten kann auf die Höhepunkte. Und ich glaube, ihr erstes richtige Highlight wird Rot sein, großes Showdown in Deutschland. Und da wird sie mit Sicherheit bei 100% sein. Also die wird jetzt sicherlich noch nicht die Form haben. Eine Emma Pelland muss man dann halt einfach sehen, ob sie ihr ans Bein pinkeln kann. Aber das wird sicherlich super spannend werden. Also definitiv. Aber auf der Strecke, ich glaube gerade auch unter dem Aspekt, dass Anne im Juli in Topform sein wird, könnte ich mir sogar vorstellen, dass da Emma Pelland Brownlee vielleicht sogar die Nase vorne hat. Also
bleibt dann abzuwarten.
Bin ich mal gespannt.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Also ich bin auch, da könnte alles passieren. Das ist gut zusammengefasst. Und wir haben schon wieder eine Stunde 15 gequatscht jetzt. Das Intro und die Werbung muss noch vor dran. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach schöner Abschluss. Lanzarote ist zu Ende. Dann machen wir den Deckel drauf nach dem fast schon philosophischen Podcast hier. Bis auf das Race-Gequatsche.
Du hast mich gedisst, ich habe mich selber gedisst, dass ich ein spießiger Non-Challenger bin.
Ja, aber wir haben ja herausgefunden, woran das liegt. So, und außerdem ist die grandiose Idee des Federballturniers entstanden. Das müssen wir im Intro nochmal.
Ich bereite mich. Nick zückt den Stift und notiert es gerade. E-Mail an Felix. Federballturnier, Pushing Limits auf dem Center Court der Challenge Rot. Wanderpokal, Klammer auf, Klammer zu. Wir machen den Deckel drauf. Bin gespannt, wie viele Anmeldungen wir haben.
Plus Wanderpokal. Das habe ich jetzt so schnell geschrieben, dass ich morgen nicht mehr lesen kann, was da steht. Also.
Ich werde dich erinnern. Auf jeden Fall alle, die beim Ironman Hamburg starten, 3 Wochen sind dazwischen. Die haben dann quasi so eine kleine Mid-Season-Break. Die können dann 3 Wochen in der Off-Season Federball spielen. Ja, genau. Das ist perfekt. Und dann haben wir da richtig Tournament. Das wird richtig schwer.
Ja. Ah, übrigens auch für alle, die Ironman Hamburg starten, die Ironman Frankfurt starten, die Challenge Rot starten, die Klagenfurt starten, sonst was, die bei uns im Pushing Limits Club noch als kleine Service-News und Werbung in eigener Sache, sind die Peak-Pläne seit Sonntag online. Also genau richtig für Ironman Hamburg waren sie. Du hast es quasi in Time geschafft, Nils. Alle die Pläne.
Das Wochenende durchgearbeitet.
Hast du durchgeknallt und hast die Pläne reingestellt, damit die Longos den Peakplan starten können.
Ja, das haben wir nicht bedacht. Wir haben tatsächlich den Ironman Hamburg nicht auf der Pfanne gehabt und haben immer unsere Deadline.
Und dass du als Hamburger, Digga.
Ja, ich finde es aber immer noch, ich meine wirklich in Deutschland Anfang Juni ein Ironman, das geht immer noch nicht in meine Terminplanung rein, aber die Pläne standen natürlich auch vorher schon, also es war jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie mit heißer Nadel geschrieben wurden, es sind ja auch.
Achso, du hast doch erzählt, du hast einfach Pläne, das, was du mir letztes Jahr aufgeschrieben hast, hast du da jetzt reingeschrieben, hast du doch gesagt.
Nee, sind verfeinert, sind besser geworden. Also würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, sie sind besser geworden, weil du warst ja so weich, dass du ganz viele Sachen schnell.
Wir müssen jetzt hier Schluss machen.
Ach, herrlich.
Schön.
Wir machen wirklich einen Deckel draus. Nicky Boy muss
also check den Pushing Limits Club aus, da sind die Pläne drin, rot. Link in der Videobeschreibung. das ist die Sonne hier. Und ja, schönes Wochenende euch, würde ich sagen.
Das wünsche ich euch auch. Die Peakphase für den Ironman Hamburg hat begonnen. Es sind nur noch 11 Wochen.
Attacke. Tschüss.
Schönes Wochenende.